Eine Geschichte eine kleine Geschichte mit einer kleinen Moral am Schluss. In einer amerikanischen Online-Gazette wurde mal so ein Interview geführt oder veröffentlicht mit einem sogenannten Botnet-Netzbetreiber. Da sind wir wieder bei den Botnets, die hatte ich vorhin schon mal genannt. Das sind einfach Leute, die Viren schreiben, die irgendwelche Computer hijacken und die sie dann über andere Mechanismen fernsteuern. Und die Computer, die sie halt fernsteuern von den Opfern, das sind die sogenannten Botnetze. Und einer von diesen Betreibern von so einem Botnetz hat freiwillig mal ein Interview gegeben unter dem Siegel der Anonymität, um mal zu zeigen, was für ein heißer Hund er ist und auch wie so sein Geschäftsmodell läuft und wie er sich seinen dicken Wagen finanziert und war da auch so einigermaßen freigebig, so mit den Informationen und so irgendwie. Und da war dann so ein relativ gutes Profil einfach so drin, aber immer noch anonymisiert. Also, dass er in einer kleinen Stadt wohnt und dass er in einem bestimmten Café immer gegenüber von der Tankstelle immer seinen Kaffee trinkt und dass er ein bisschen hager ist. Also so eine ganz leichte Beschreibung, so ein bisschen so, ja, genug, um so ein kleines Profil schon zu bilden. Und dann haben sie noch so ein anonymisiertes Foto von ihm veröffentlicht, wo er dann, wo so ein bisschen so ein Profil von ihm zu sehen ist, das total dunkel ist, wo man nichts erkennen kann, aber wo man so ein Gefühl kriegen soll, okay, da gibt es wirklich eine Person, die dahinter steckt. Ja, dieser Artikel wurde dann veröffentlicht, wurde dann auch aufgenommen von der Online-Seite Slashdot. Das ist so eine Geschichte, wo einzelne News-Meldungen ja, irgendwie kurz genannt werden und dann gucken sich die Leute die News an und diskutieren dann darüber. Und irgendjemand von den Slashdot-Lesern hat sich da mal die Mühe gemacht und hat mal das Bild runtergeladen, das da verlinkt wurde und hat sich das mal genauer angeguckt. Und jetzt muss man wissen, dass es kaum ein modernes digitales Format gibt, das nur die Daten enthält, also halt die das Format ausmachen. Nämlich es gibt so gut wie kein Bildformat mehr, wo nur noch Bilddaten drin sind, genauso wie es kaum noch ein Musikformat gibt, wo nur Musikdaten drin sind. Und jedes binäre Format enthält inzwischen Metadaten, die nicht nur sagen, irgendwie das ist ein Bild, sondern die sagen, okay, das Bild trägt den Titel so und so, ist in dem und dem Format, hat die Größe so und so, hat die Farbtiefe so und so. Und da gibt es noch weitere Felder. Und gerade bei diesem Bild waren Felder ausgefüllt, die gezeigt haben, wo das Bild zum letzten Mal bearbeitet wurde. Also ich habe das hier vorliegen, ich muss mal gucken, genau. Da gibt es dann, ist mir auch nicht ganz klar, warum das denn so in so ein Bildformat gehört. Vielleicht, also wir hatten schon die Vermutung, dass es damit zusammenhängt, dass es Kameras gibt, die dann so einen GPS-Empfänger haben und dass die Kameras immer genau wissen, wo sie sind, sodass man dann aufzeichnen kann, wo dieses irgendwie ein Foto gemacht wurde. In dem Fall stand bei dem Foto jetzt dabei, dass es zumindest bearbeitet wurde in Oklahoma, in der Stadt Roland. Also das hat jetzt einer von den Slashdot-Lesern rausgefunden. Und der nächste Slashdot-Leser hat dann angeguckt, ja, wo ist denn Roland, Oklahoma? Und hat dann wohnte da und hat sich dann erstmal angeguckt, ja, okay, und hier gibt es dieses Café und das ist gegenüber von der Tankstelle. Und dann ist er auch hingegangen und ja, gibt es dann hier jemanden, der so und so aussieht, dem er häufiger hingeht. Und so ist dieser Typ fast aufgeflogen, einfach nur, weil eine Kamera der Meinung war, sie müsste mal aufzeichnen, wo jetzt ein bestimmtes Foto gemacht ist. Und er nicht dran gedacht hat, dass irgendwie diese Informationen, die vorher in dem Artikel so wunderschön anonymisiert worden sind, wo diese Stadt ist und dann trotzdem frei geworden sind. Deswegen, also das ist irgendwie die Geschichte, die ich sehr unterhaltsam fand, aber die Moral dabei ist natürlich, guckt euch genau an, was für Daten ihr veröffentlicht, weil ihr veröffentlicht eigentlich immer mehr, als ihr wollt. Und alles, was ihr einmal im Netz veröffentlicht, kriegt ihr nie wieder und das ist draußen für immer. Und gerade so bei Sachen, wo man nie davon, ich wäre nie davon ausgegangen, dass irgendein Bild, das ich veröffentliche, vielleicht sagen könnte, dass ich jetzt in Salzgitter wohne. Aber tja, zum Teil sind die Programme, die Bilder machen, der Meinung, das sollte man schon wissen.
Diese Sachen gibt es ja auch in den letzten Jahren verstärkt im Zusammenhang mit Word-Dokumenten, die eben Änderungen verfolgbar machen. Also viele Word-Dokumente speichern eben nicht nur das, was ihr auf dem Bildschirm seht, sondern es gibt dort die Funktion, dass man auch korrigierte Textpassagen sich neu anzeigen lassen kann. Und da sind diverse Institutionen mit Word-Dokumenten aufgefallen, die eben noch Informationen enthielten, die eigentlich für die Veröffentlichung gar nicht bestimmt waren. Und also, wie Martin schon richtig sagte, also, immer darauf achten, was ihr macht.
Ja, da gibt es wunderbare Geschichten, wenn man erstmal drüber nachdenkt. Eine andere Sache ist ja auch, dass viele, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, dass es viele Bilddokumente enthalten nicht nur das eigentliche Bild, sondern auch noch so einen sogenannten Thumbnail. Das bedeutet, das Bild selber nochmal runterskaliert oder nur einen kleinen Ausschnitt von dem Bild, sodass das Programme, die so halt irgendwie Vorschauprogramme, die das Bild anzeigen, nicht irgendwie das ganze Bild anzeigen müssen und auch nicht selbst runterskalieren müssen, sondern dass das schon vorgefertigt ist. Das machen Kameras im Allgemeinen auch automatisch. Wenn man so ein Bild mit so einem Thumbnail dann mit einem Programm bearbeitet, das diese Thumbnails nicht kennt, dann kann es zum Teil sein, dass die Thumbnails, also diese verkleinerten Versionen dieser Bilder, nicht mitbearbeitet werden. Und da sind auch super Geschichten. Dann werden so Bilder haarklein anonymisiert, dass man kein einziges Gesicht mehr erkennt. Dann guckt man sich den Thumbnail von den Bildern und das ist alles zu sehen natürlich. Oder halt auch gerade irgendwo, wo so schwarze Balken gebracht sind, weil vielleicht irgendwelche Genitalien zu sehen sind, die Genitalien Zeichen im Allgemeinen im Thumbnail immer noch wunderbar anzugucken. Maximilian Dornseif von der RTW Hachen, inzwischen in Mannheim, hat da mal einen kleinen Crawler geschrieben und hat Bilder im Internet gesammelt, die eben solche diese Thumbnail-Daten enthalten können, und hat da so eine kleine Web-Applikation gemacht. Ich gucke mal, ob ich den Link finde, dann werde ich den vielleicht nochmal bei Nerd Alert posten. Und das ist dann so eine Hot or Not oder bin ich schön-artige Web-Applikation. Dann sieht man dann immer den Thumbnail und das eigentliche Bild zum Vergleichen und kann dann immer sagen, dass es sehr interessant ist oder dass es öde ist, und kann so dann unter anderem mithelfen, die Daten dieses Browsers oder dieses Crawlers auszuwerten. Kann man schon mal Nachmittag mal verbringen, weil es wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Oder auch toll sind PDFs, wenn Leute nicht wirklich mit PDFs umgehen können. Es gibt ja diesen Fall, wo im PDF dann auch Daten geschwärzt wurden. Also PDF ist ja dieses Dokumentenformat, das überall gleich aussehen soll. Das aber interessanterweise nicht funktioniert wie so ein Word-Dokument. Oder ich meine Word-Dokument oder nicht wie so ein Textdokument. Also irgendwie Word-Dokumente funktionieren ja auch noch ganz fürchterlich anders. Aber das ist so, dass dann diese schwarzen Balken über den Text gelegt wurden, ohne dass der Text da ist. Und man konnte sich dann die verschiedenen Ebenen dieses PDF-Dokuments angucken. Und dann hat man einfach die Ebene, die schwarzen Balken enthielt, ausgeblendet, und dann hatte man irgendwie den kompletten Text wieder. Also Menschen, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst im Internet veröffentlichen, in irgendwelchen Daten, in irgendwelchen Formaten, die ihr nicht versteht, dann seid ihr selbst schuld. Ich meine, es gibt immer noch Text, so TXT, da kann nicht viel mit passieren. Und ja, wenn ihr anderen Sachen machen wollt, wir haben euch gewarnt.
Das nächste Stück widmen wir Nerd Nummer 2.
Yeah.
FSK 93.0 bzw. 101,4 im Kabel. Ihr hört den Nerd Alert. Und ich soll euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich soll euch viele Grüße ausrichten von unserem Nerd Nummer 2, der zu unserem PDF-Thema eben gerade noch kurz anmerken musste. Per Telefon hat gerade angerufen und uns gemaßregelt, dass wir den größten Kracher überhaupt gar nicht gebracht haben. Bei diesen geschwärzten PDFs, die wo dann irgendwie aus Datenschutzgründen oder aus irgendwelchen Geheimhaltungsgründen Informationen geschwärzt sind, kann man häufig dann auch einfach über Copy and Paste einfach den ganzen Text kopieren und dann in Word-Dokument oder in Texteditor reinkopieren. Sondern man muss sich gar nicht wirklich mit dem PDF-Format auskennen, um irgendwelche Ebenen auszublenden. Copy and Paste reicht im Allgemeinen, um solche Geschichten dann wieder auszuhebeln. Da kann man nur seinen Hut ziehen, wer immer sowas Tolles benutzt. Ja, jetzt haben wir uns gerade so ein bisschen über ein Produkt der Firma Adobe lustig gemacht. Ich finde, bleiben wir gleich in Amerika und reden ein bisschen über die Firma Apple. Bei Apple haben wir drei kleine Sachen, die sich in letzter Zeit betätigt haben, wo man so ein bisschen, da kann man, bei Apple kann man momentan so eine Tendenz sehen und die Tendenz ist sehr, sehr unangenehm. So vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren fing das ja an, dass Apple so der Alpha-Nerds oder der Alpha-Geeks Lieblingsplattform wurde. Die hatten dann Mac OS 10, das basiert auf Unix, der Unix-Unterbau war Open Source, also irgendwie, und sie haben irgendwie einen Browser rausgebracht, der auch zum Teil Open Source war und sie haben offene Formate unterstützt und das war alles ganz prima toll und dementsprechend haben sich dann alle Leute iBooks gekauft und Powerbooks gekauft, die einigermaßen wussten, was sie tun und die irgendwie von Linux oder FreeBSD genervt waren, weil man die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen musste, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, was man eigentlich machen wollte. Ja, und damit kam so ein bisschen Erfolg und weiterhin kam der iPod. Und wenn man sich jetzt anguckt, wenn man sich jetzt so Apple-Veranstaltungen anguckt, dann hat man manchmal den Eindruck, das ist nicht mehr so richtig eine Computerfirma. Die verkaufen wohl auch Computer, aber in erster Linie habe ich den Eindruck, verkaufen die tragbare Musikplayer. Und das ist ja irgendwie noch ganz gut. Der iPod ist ja irgendwie ein schönes Gerät, aber was sie inzwischen verkaufen, das ist, jetzt verkaufen sie Schutzhüllen für tragbare Musikplayer. Und sie verkaufen tragbare Musikboxen, in die man dann den tragbaren Musikplayer reinstecken kann. Und das ist dann irgendwie so, also früher haben die dann immer so diese Events gemacht, diese Apple-Präsentation, wo Steve Jobs dann mit seinem Rollkragenpulli auf die Bühne gekommen ist und irgendwie das Publikum unterhalten hat. Und dann kam da mal was richtig Cooles. Da kam irgendwie so der Lampen-iMac, was damals irgendwie so ein revolutionäres Design war. Oder es kamen irgendwelche Prozessor-Geschichten oder irgendwie was so das Nerd-Herz erfreut hat. Oder eben dieses Unix-Betriebssystem. Und jetzt steht Steve Jobs steht dann auf der Bühne und sagt, ja, wir haben diese super Lederschutzhüllen für den iPod und wir haben diese tolle Box, wo ihr euren iPod reinstecken könnt. Und das ist halt, damit verdient Apple heutzutage ihr Geld. Und das ist insofern gerade, das ist nicht gut. Weil auf der anderen Seite war Apple immer so ein bisschen das Gegenstück zu Microsoft, immer ein bisschen besser, immer ein bisschen eleganter und auch immer ein bisschen sicherer. Und viele von diesen Vorteilen gehen langsam verloren, weil ich das Gefühl habe, oder vielleicht bilde ich mir noch was ein, aber irgendwie, ich glaube, ich bin auch nicht mit allein mit, dass Apple so ein bisschen den Fokus von diesen Computern verliert und viele Ressourcen und gerade auch viele Leute jetzt in diese Home-Consumer-Ecke schiebt oder jetzt irgendwie mit der iTunes Music Store, dass sie da fließt ja jetzt langsam auch Geld rein, dass sie da Sachen versuchen und dass sowohl die Hardware, aber noch viel schlimmer, dass das Betriebssystem, das Mac OS 10, langsam immer ein bisschen mehr, das ist jetzt etabliert, da haben wir jetzt irgendwie die 5. Version von, dass das so ein bisschen out of focus gerät für diese Firma. Und das zeigt sich jetzt sehr stark auf der Sicherheitsfront. Also Apple, ja?
Ja, ich finde vor allen Dingen, dass Apple an dem Punkt im Grunde so ein bisschen den Kontakt bei der Sicherheit verloren hat. Also die scheinen sich nicht so richtig um Feedback zu kümmern. Und ja, wir haben ja auch schon mal das Thema gehabt, dass Apple zwar immer so ein bisschen so tut, als wären sie Open Source, aber sie sind es nicht wirklich.
Genau, da kommen wir gleich noch genauer zu. Oder eigentlich nicht viel genauer, viel mehr können wir dann gar nicht zu sagen, weil sie sind einfach nicht mehr Open Source. Aber kommen wir nochmal zur Unsicherheit. Das war immer so die andere Sache, so Windows XP, als es rausgekommen ist, vergingen ja eigentlich keine 5 Minuten, und wo nicht ein neuer Wurm rausgekommen ist, der irgendwie die Hälfte des Globus infiziert hat. Und dann saßen immer so die Apple-Leute da, ja, kauft euch doch einen Mac, dann kann euch das nicht mehr passieren. Und daraus ist so eine gewisse, also ich meine, es war auch einfach, es gab bis vor kurzem einfach keine Würmer und keine trojanischen Pferde für Mac, und alle dachten, ja, das muss daran liegen, weil Mac diesen total soliden Unix-Unterbau hat und die wissen genau, was sie tun und so ein sicheres System. Und jetzt haben sich die Leute, sind Apple weit genug verbreitet, auch bei Leuten, die sich mit sowas auskennen. Und die haben sich jetzt die Computer mal ein bisschen genauer angeguckt. Und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich haarsträubend, was da passiert. Einerseits eben gerade, weil dieser Community-Prozess überhaupt nicht mehr stattfindet. Das Apple war ja immer schon eine sehr arrogante Firma, die nicht wirklich darauf geachtet hat, was die Leute gesagt haben, sondern ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Aber was jetzt Security betrifft, ist das, glaube ich, kein so kluges Vorgehen. Also Apple ist ja jetzt in Unix und man kann gucken, häufig gibt es, wenn eine Sicherheitslücke in einem Unix ist, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass sie eventuell in einem oder in anderem Unix oder vielleicht sogar in allen Unixen vorkommt, gar nicht so unwahrscheinlich. Und wenn man jetzt anguckt, dass im Mac OS X viele, viele Sicherheitslücken monatelang ungepatcht bleiben, die so im restlichen Unix-Welt schon lange irgendwie vergessen sind, dann wundert mich das schon so ein bisschen über die Prioritäten, die in Cupertino gesetzt werden. Weiterhin setzt Apple ja sehr stark irgendwie auf dieses tolle User-Erlebnis, dass alles automatisch funktioniert. Also im Endeffekt, Apple macht momentan dieselben Fehler, die Microsoft damals mit Windows 98 gemacht hat. Also anders kann man das gar nicht sagen. Du bist ja Apple-User, es gab doch jetzt gerade das Problem irgendwie, dass Safari einfach nur über eine Webseite Geschichten machen kann, oder?
Ja, die haben ihren Safari-Browser irgendwie so komisch vorkonfiguriert, dass wenn man irgendwie ein Shell-Skript als zum Beispiel MPEG-3 oder JPEG ausgibt, aber in Wirklichkeit ist das ein Skript, ein ausführbares Programm, der Safari-Browser das dann einfach ausgeführt mit den Benutzerrechten. Das geht ja gar nicht. Also da muss zumindest eine Rückfrage kommen. Ah ja, Sie wollen dieses Programm ausführen und dann muss man sich entscheiden können.
Das sind so Sachen, das finde ich totaler Wahnsinn. Da hat man sich früher über Microsoft kaputt gelacht, dass es diese Probleme gab. Dass der Internet Explorer einfach irgendwas ausgeführt hat, was er irgendwo gesehen hat. Aber ich meine, das war 2001 und dann wurde das gefixt oder 2002. Wir haben jetzt fucking 2006 und Apple sieht nicht, dass das irgendwie eine der Gründe war, warum alle Leute gesagt haben, hol dir doch einen Mac. Das ist nicht, weil der Mac irgendwie so schön bunt ist, sondern weil die Leute einfach keinen Bock haben, irgendwie jedes Wochenende zu ihrer Großmutter zu fahren, um den Computer von Viren zu säubern. Und das ist so in dieser Form nicht mehr vorhanden.
Aber ich finde, es gibt da zwei Aspekte. Also du hast ja gerade erwähnt, dass Apple so ein bisschen wegkommt von diesen Rechnern. Also das ist ja ein Megatrend, dass man eben nicht mehr wahrnimmt, dass in seinen Appliances, die man da nutzt, so ein Betriebssystem eingebaut ist, was man umständlich konfigurieren und bedienen muss. Also das ist ja schon mal eine Sache, die man grundsätzlich unterstützen muss. Also so ein iPod, den kann meine Mutter bedienen, sage ich jetzt einfach mal, während sie mit so einem normalen Handy nicht zurechtkommt, weil das einfach mal kompliziert ist, oder am Computer. Und das Zweite ist ja, wie Apple sozusagen mit der Community umgeht, die eben Fehler melden. Also es kam ja hier gerade, klang ja an, also dass die nicht so richtig das Feedback entgegennehmen. Also ich kann mich vor 2 Jahren auf einen Vortrag vom 21C3 von diesem Angelo Laub erinnern, der da eben auch Dinge bei Mac OS X kritisiert hat und wo man dann nachher in seinem Blog nachlesen konnte, dass Apple da eben überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. Und
auf die Reaktion wäre ich auch gespannt gewesen, weil das, was da Angelo Laub da berichtet hat, war nämlich, glaube ich, ein Designfehler. Das heißt, an der Stelle erinnerst du dich noch an das Sicherheitsloch?
Ja, da waren ja mehr.
Da war eine Reihe von. Ja.
Also zumindest ging es darum, dass man Programme, und zwar nicht Programme, die sich auf der Festplatte befinden, sondern Programme, die gerade ausgeführt werden, nachträglich patchen kann, neue Funktionen überschreiben kann und das ist natürlich... Das kann man vielleicht in gewissen Situationen wollen, aber eigentlich will man das überhaupt nicht.
Da hatte ich mehrere Diskussionen drüber, gerade mit so einem gemeinsamen Bekannten, den wir auch haben, der auch mit auf dem 21C3 war. Und ich glaube, dass das eine tolle Sache ist und keine blöde Sache.
Alle Programmiersprachen, die jetzt gerade so modern sind wie Ruby und Python, bieten ja eben diese Möglichkeit. Nee, Python glaube ich nicht, aber Ruby auf jeden Fall, dass man eben dynamisch zur Laufzeit Objekte erweitern kann. Und das ist vom Design gewollt. Man muss es irgendwie sozusagen einschränken für die Programme, die ausgeführt werden, die eben besonders sicherheitskritisch sind.
Also du darfst nicht vergessen, du musst, das ist halt die Frage, ob das so ist, aber im Allgemeinen, wenn du jetzt den Kernel-Mode, so jetzt alle Leute, die sich neben Computern ausschalten, ihr geht jetzt erstmal kurz abwaschen, wir reden da kurz über das Thema. Also wenn du den Kernel beherrschst, also im Kernel-Mode bist, dann bist du sowieso Gott auf dem Rechner. Und dann kannst du alles machen. Und dann kannst du auch bei Windows-Programmen im laufenden Betrieb neue Funktionen reinpatchen. Nur, dass es da keine definierten Schnittstellen für gibt. Dementsprechend macht das keiner. Also böse Leute können das immer noch machen, um dann irgendwie so ein Chart-Programm dann irgendwie in Microsoft Word reinzupacken. Aber niemand, der irgendwie nur einigermaßen ja, noch bei Sinn ist, würde das jemals für ein Produktionssystem machen, um irgendwas Sinnvolles zu tun. Und dieser Mechanismus, den macOS 10 da bietet, ist einfach, dass du auch nicht nur die Möglichkeit hast, das irgendwie zu machen, um Schabernack zu treiben, sondern dass auch die kraftvollen Seiten davon auszunutzen. Nämlich, dass du halt irgendwie eine Erweiterung schreiben kannst, zum Beispiel dein Browser ist abgestürzt, er läuft nicht mehr im Grund, aber noch, und du willst unbedingt noch was rauskriegen, dass du die Möglichkeit hättest, jetzt ein zweites Programm zu starten, das jetzt in den Browser-Funktionen, die noch funktionieren, irgendwas rausholt, bevor irgendwie das Programm komplett abstürzt und deine Sachen verloren gehen. Das sind so Anwendungen, die sind toll. Also da, ich meine, aber auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich mächtig, jetzt auch für ein Script-Kiddie so einen kleinen Keylogger zu schreiben, der einfach nur noch die Passwortfelder vom Safari ausliest, wenn da irgendjemand ein Passwort eingibt. Also es ist auf der anderen Seite ist es totales Himmelbetriebssystem für trojanische Pferde, Script-Kiddies. Das ist, da bin ich komplett deiner Meinung. Also es ist sehr, sehr schwierig, was man davon halten soll.
Also so Sicherheitslöcher und Designschwächen gibt es ja mal, aber Apple schafft das halt überhaupt nicht, den für uns irgendwie richtigen Ansatz zu verfolgen, mit so Sicherheitslücken und Schwächen irgendwie offen umzugehen. Das heißt, Sachen müssen schnell bearbeitet werden, Sachen müssen offen bearbeitet werden, es müssen Sachen offengelegt werden, wie Probleme gelöst werden und nicht irgendwie so tun, ja, das Problem existiert nicht. Damit ist halt Microsoft irgendwie schon in den letzten 10 Jahren nicht klar gekommen.
Ja, es ist fürchterlich, wie das da läuft. Also da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Und es vermittelt einfach ganz stark den Eindruck, dass die Priorität von Apple, die messen da momentan, glaube ich, einfach der Sache keine Bedeutung bei. Das ist ziemlich offensichtlich. Die Sicherheitslücken werden nicht gepatcht und das läuft immer so weiter und ja, und irgendwie wird sich das schon geben. Wir sind ja trotzdem immer noch sicherer. Und das wird ein richtig, richtig böses Ende geben. Ich kann mir vorstellen, dass, also wenn es jetzt nicht 2006 ist, spätestens 2007, werden die Windows XP-Leute oder die Windows Vista-Leute die macOS 10-User auslachen. Das ist einfach der Fall und das finde ich irgendwie traurig.
Also dieses böse Ende, das prophezeit man ja den großen Betriebssystemen wie Windows schon seit Jahren. Also wenn man eine Sicherheitslücke hat, die man ausnutzt und da wirklich einen Schadcode hinterlegen würde, würde das ja auch für Windows sozusagen ein böses Ende nehmen. Also wenn man jetzt irgendwie einen Null-Day-Exploit mit einem Remote-Exploit beim irgendwas, da hätte man da ja auch das Problem. Also es gibt ja...
Ja, die Windows-Mechanismen funktionieren aber. So ein Zero-Day-Exploit, der lebt nicht mehr lange bei jemandem, der sich Mühe gibt für sein Windows-System. Der ist innerhalb beim nächsten Dienstag wird er gepatcht. Das funktioniert inzwischen bei Windows sehr gut.
Und ja, aber das ist eine Woche Zeit, um so ein Ding zu verbreiten.
Ja, aber bei Apple hast du irgendwie ein halbes Jahr zum Teil Zeit. Das ist echt schon ein ziemlich großer Unterschied zur Zeit. Plus, dass Apple ganz viele Sachen jetzt per Default, also ganz viele Systemfehler, wie wir gerade schon gesagt haben, einfach noch ignoriert, die langsam aber sicher bei Windows ausgeschaltet werden. So, mein Windows fragt mich inzwischen dreimal nach, bevor ich irgendwie ein Programm starten kann, das ich aus dem Internet geladen habe.
Das ist aber auch nervig.
Das ist nervig. Ja. Aber ich meine, und Safari sagt, ja, das ist schon in Ordnung, ich führe das mal aus, solange es nur MP3 heißt. Das ist einfach so ein ganz anderer Stand, der da herrscht. Und ich meine, Microsoft, die machen viel Scheiße und es ist eine Kackfirma und man soll da nichts kaufen, da sind wir uns einig. Aber die haben so ein paar Sachen in den letzten 3 Jahren verstanden. Und das ist schockierend, dass das Apple nicht mitkriegt. Ich meine, die leben im selben Land. Das ist irgendwie, die können sich zum Mittagessen besuchen. Ungefähr. Und das ist irgendwie, naja. Aber wir sind ja sowieso der Meinung, steigt alle um auf freie Betriebssysteme. Und bei frei kommen wir zu Open Source. Und das ist das andere Traurige, was Apple irgendwie sich jetzt geleistet hat. Wie wir schon gesagt haben, Apple ist ein Unix macOS 10 und der Betriebssystemkern Darwin war bis vor kurzem Open Source. Und das Schlimme ist, dass es eben bis vor kurzem war, jetzt mit der Transition zu Intel-Prozessoren hat Apple aufgehört, ihren Betriebssystemkern frei verfügbar zu machen. Die Gründe darüber sind momentan noch Spekulation, aber es ist einfach so auch so eine Sache, so ein ganz klares Zeichen. Hallo, irgendwie die Nerd-User oder die User, die wirklich wissen, was so ein Computer ist, die sind einfach nicht mehr von Interesse. Weil die kaufen sich wahrscheinlich kein iPod. Keine Ahnung.
Ja, interessant. Das ist ja auch was jetzt mit den beiden Contests passiert ist. Oder
stimmt,
machen wir das nach der nächsten Musik?
Ich weiß gar nicht. Also wir haben ja uns eigentlich, wir machen ja jetzt Formatradio und dementsprechend unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen.
Ja, wir sind da auch schon wieder außer der Zeit.
Oh Gott.
Deswegen,
es gab zwei Sicherheitstests. Wer Ihnen das interessiert, sucht mal bei Eisenach, auch fürchterlich interessant und wirklich traurig für Apple.
Also, Ruhe da. So kann das gehen, wenn man übers Nordkap redet und nicht über Computerthemen, dann verlieren wir noch kurz mal den Blick auf die Zeit. Hier ist immer noch der Nerd Alert und wir reden jetzt, ach so, ganz kurz, das waren eben gerade ungewohnt kommerzielle Klänge hier auf diesen Tönen, aber das war eine Band, die ich dafür respektiere, weil sie das Internet verstanden haben. Ist wahrscheinlich die erste Band, die das Internet verstanden hat. Die Arctic Monkeys aus Großbritannien, die jetzt, glaube ich, irgendwie das bestverkaufteste Debüt aller Zeiten oder jedenfalls irgendwie den letzten 5 Minuten produziert haben. Und nur dadurch, dass sie vorher ganz viel im Internet veröffentlicht haben und einfach drauf geschissen haben auf ihr Copyright und einfach alles, was sie gemacht haben, rausgepusht haben, digital weiterverfügbar und das ziemlich schnell getauscht wurde und die dann vor ausverkauften Hallen gespielt haben, vor richtig, richtig großen Hallen in England, ohne jemals einen richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Tonträger rauszubringen. Und diese Band ist einfach toll, einfach weil sie sehr viel Argumentationsmaterial liefert für, ja, wenn man das irgendwie im Internet rausbringt, dann kauft auch keiner Platten mehr. Das ist irgendwie jetzt widerlegt. Ich meine, irgendwie die hatten alles im Internet draußen, trotzdem haben sie irgendwie unglaublich viel verkauft. Und man wird nicht wahrgenommen, wenn man im Internet veröffentlicht. Stimmt alles nicht, glaubt es nicht. Dementsprechend an die Musiker da draußen, in Hamburg gibt es, glaube ich, 1 oder 2, veröffentlicht, dann spielen wir euch auch.
Können wir in dem Zusammenhang nicht mal dazu aufrufen, dass Hamburger Bands, vorzugsweise auch Gitarrenbands, nicht mal Musik unter Creative Commons License veröffentlichen und uns zuschicken?
Auf jeden Fall.
Weil da könnten wir doch noch einiges an Musik gebrauchen.
Das Problem ist, was ich neulich gelernt habe mit diesen Sachen, also wenn so eine Band sozusagen bei der GEMA unter Vertrag ist, dürfen die das nicht unbedingt. Das ist also so etwas, was ich in meinem Kopf überhaupt nicht zusammengekriegt hat, dass man also, ja,
seine eigene GEMA Musik nicht verbreiten
darf. Das ist GEMA, echt. Da verkaufst du dich wirklich komplett am Teufel. So.
Übel.
Also dementsprechend geht nicht in die GEMA, sondern geht zum Nerd Alert mit Creative Commons Musik.
Ja, zum nächsten Thema. Ich habe neulich eine interessante Dokumentationsreihe auf Arte gesehen. Die Serie hieß Expedition ins Gehirn, lief vor 2 Wochen. Da waren 3 Teiler, 45 Minuten oder 50 Minuten. Und ging um Inselbegabung bzw. Autismus. Und ich fand das insgesamt sehr interessant, obwohl das eine leichte Freakshow war. Es ging um Leute, die Autisten sind, die sozial als Behinderte auffallen, aber eine Spezialbegabung hatte, wie zum Beispiel der eine Mensch, der sich Zahlen merken konnte, der super schnell rechnen konnte, der Postleitzahlen, Telefonbücher aufsagen konnte, der auch als Hauptbeschäftigung hatte, irgendwie Telefonbücher zu lesen, zeilenweise. Und wenn man ihn gefragt hat, so, ja, ich bin geboren am so und so vielten, dann sagt er, ja, und dieses Jahr hattest du an dem Wochentag Geburtstag und an dem Wochentag in dem Jahr gehst du in Rente. Was unglaublich ist, wenn man jemandem das Geburtsdatum sagt und der sowas direkt aufsagen kann, das ist doch sehr beeindruckend. Also Autisten, im Grunde ist das ja so ein Thema wie bei Rain Man. Das wusste ich auch nicht, dass bei Rain Man im Grunde schon eine Gestalt, eine reale Person dahinter stand. Und da wurden halt jede Menge von diesen Spezialinselbegabungen aufgezählt. Einer, der konnte nach kurzem Blick als Beispiel wurde er genannt, da haben sie ihn so einen 45-Minuten-Flug über die Stadt Rom gemacht mit dem. Der hat aus dem Fenster geguckt, sich die Stadt angeguckt und danach hat er irgendwie 3 Tage lang eine Leinwand gehabt und konnte jedes Detail dieser Stadt Rom anzeichnen, nachzeichnen. Man hat das hinterher auch mit den Bildern verglichen und das war alles genau das Gleiche. Martin, die Stelle hast du doch auch gesehen.
Genau, das hatte ich auch gesehen. Das hat mich total beeindruckt. Also dieser Mensch war dann auch, also dem hat das auch Spaß gemacht. Er hat dabei dann seinen Walkman gehört und hat dann Rom gezeichnet und in einer Akribie. Und also das muss man sich vorstellen, das war eine riesige Leinwand. Das waren, weiß ich nicht, irgendwie 8x3 Meter oder so, die er dann mit so einem kleinen, so Bleistiftgröße vollgezeichnet hat, mit Bleistiftstrichen. Und dann haben die das verglichen, haben dann irgendwie so ein Bild genommen vom Kolosseum und haben das dann verglichen mit dem Kolosseum. Und da war wirklich jedes einzelne Fenster, war richtig. Und das ging auch nicht in meinen Kopf rein, wie das in seinen Kopf reingegangen ist.
Ein anderes Beispiel war irgendwie ein Junge, der sich über Nacht selber das Klavierspielen beibebracht hat und mit 7 seine erste Jazzplatte selbst komponiert rausgebracht hat. Das sind so Sachen, Das kann man einfach fast nicht glauben, aber sie wurden einem ja gezeigt und ich glaube alles, was im Fernsehen gezeigt
wird. Aber nur von den richtigen Sendern.
Nur von den richtigen Sendern. Also das ist eine sehr interessante Dokumentation gewesen. Ich habe auch gesehen, dass man die in Peer-to-Peer-Netzwerken findet. Expeditionen ins Gehirn heißt das. Und ich erwähne das jetzt hauptsächlich, weil ich zum einem verwandten Thema kommen möchte. Es gibt nämlich so eine leichte Form des Autismus, das heißt Asperger-Syndrom. Und ich finde, das sollten Computer-Nerds und Computer-Freaks mal wissen. Und zwar wird diese Krankheit, oder eigentlich ist es nicht eine Krankheit, es ist ein Syndrom, auch Little Professor-Syndrom oder Geek-Syndrom oder Nerd-Syndrom genannt. Weil das sind halt so spezielle Eigenschaften, die einem doch bekannt vorkommen könnten. Diese Menschen haben Probleme mit der sozialen Interaktion. Das heißt, sie sind nicht wie andere Menschen. Die haben ausgeprägte Sonderinteressen, wo sie auch sehr großes Spezialwissen anhäufen. Und die Menschen haben motorische Beeinträchtigungen, also sind nicht so die Riesensportler. Das trifft doch eigentlich alles auf so Computerfreaks zu, oder?
Das klingt sehr vertraut, das muss ich wirklich sagen.
Ja. Und ich zähle jetzt mal so ein paar Eigenschaften von Aspergern auf. Also irgendwie haben die keine offensichtlichen Anzeichen einer Behinderung. Das heißt, die fallen so als normales Bild nicht unbedingt auf. Aber was auffällt, ist halt diese soziale Interaktion. Das heißt, wenn man sich mit einem Asperger unterhält und man bekommt irgendwie nur Schweigen zurück, na, dann wertet man das irgendwie als Sturheit oder Unhöflichkeit. Aber diese Menschen können halt einfach nicht anders. Die können auch schlecht Augenkontakt mit anderen Menschen halten. Die vermeiden Körperkontakt, na, wie zum Beispiel Hände schütteln, sind relativ unsicher in Gesprächen und haben irgendwie das Probleme, irgendwie soziale Konventionen zu verstehen. Das heißt, das ist nicht so, dass die unhöflich sein wollen, sondern sie können einfach nicht anders, weil die nonverbale Kommunikation nicht verstehen. Das heißt, ich glaube, über die Hälfte der Kommunikation zwischen Menschen läuft nonverbal ab, aber die bekommen es einfach nicht mit. Und das finde ich doch schon sehr interessant. Und diese Spezialbegabung, die Asperger haben, das besteht auch aus Hyperfocusing. Das heißt, was bei Computer-Nerds auch häufig so ist, dass die sich, wenn sie sich in ein Thema vertiefen, im Grunde alles um sich herum abschalten, sich sehr auf das Thema konzentrieren können und sozusagen so eine kleine Welt ihres Problems aufbauen, wo sie irgendwie ganz intensiv drüber nachdenken. Und ich kenne das auch nur zu gut, wenn ich irgendwie am Computer sitze und arbeite, dass ich das hasse, irgendwie einen Interrupt von draußen zu bekommen. Das heißt, es kommt jemand rein, spricht mich an und wenn er freundlich sein möchte, mir einen Kaffee anbietet, bin ich einfach erstmal so, werde aus meinen Gedanken herausgerissen und habe dann Probleme, mich wieder irgendwie zurückzufinden in das Problem. Ja, was sind noch typische Eigenschaften von Aspergern? Die bestehen auf Routinen und Ritualen. Das heißt, die bestehen sehr darauf, irgendwie Sachen immer wieder gleich zu machen, haben Probleme damit, spontan mal was Neues zu unternehmen. Selbst wenn sie da Lust zu hätten, sagen die dann einfach so, ja, aber das haben wir doch jetzt gar nicht geplant. Was ich auch sehr interessant finde, weil mir passiert das manchmal auch. Meine Freundin sagt, hallo, wir sind jetzt hier schön am Einkaufen. Wir können doch noch kurz dahin gehen. Dann sage ich, muss das sein? Also ich will nicht sagen, dass ich ein Asperger bin, aber ich bin ein Computer-Nerd. Und,
das ist so die nächste Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Ist das so ein Bit, das kippt, ob man Asperger hat oder nicht? Oder ist das mehr so Fuzzy Logic? Also man ist dann irgendwie so 20% Asperger. Also ist das so mehr so ein fließender Übergang oder ist das tatsächlich dann, also kann man das determinieren?
Nee, das gibt wohl fließende Übergänge. Also es gibt auch leichte Versionen des Aspergers, der leichten Version des Autisten. Und da gibt es nicht irgendwie Ja oder Nein. Es ist, wie gesagt, auch ein Syndrom, es ist eine Anhäufung von Eigenschaften. Ja, und was ich auch sehr interessant finde, Asperger sind sehr ehrlich, heißt es. Also die haben Probleme damit zu lügen, weil sie sagen, durch na, Lügen habe ich überhaupt gar keinen Vorteil. Warum sollte ich lügen? Na, da gibt es auch so einen kleinen Witz, na, dass ein Asperger bei einer Heiratsvermittlung na, als Interesse angibt, Pornovideos anschauen. Weil die sind dann einfach nur ehrlich. Na, aber es wäre natürlich soziale Konvention, dass man das in dem Zusammenhang irgendwie auch nicht weiterkommt, wenn man das bei einer Heiratsvermittlung irgendwie angibt.
Das ist so total unterhaltsam, weil wir haben ja in der letzten Sendung haben wir über diese IT, die IT-Crowd, diese Sitcom geredet. Und da gibt es ja diesen einen Hauptdarsteller, Moss. Und der passt halt hundertprozentig eben gerade auf diese Beschreibung, gerade irgendwie das, was du gerade meintest mit der Partnervermittlung. Was wieder, und da haben sie wirklich nicht versucht, einen Asperger darzustellen, sondern haben sie wirklich versucht, so den Proto-Computer-Nerd darzustellen. Und daran sieht man auch einerseits, wie gut sie da mal bei dieser Serie gearbeitet haben, oder auch B, wie ähnlich doch diese Eigenschaften sind.
Also zumindest, was du gerade beschrieben hast, dass sich jemand sehr fokussiert, das kenne ich auch aus meinem aktuellen Projekt. Also wenn man ihn anspricht, dann antwortet der manchmal 5 Minuten nicht. Also ich spreche ihn dann an und dann merke ich schon, er hat das registriert, aber er will sich gerade bei dem, was er macht, nicht stören lassen. Und dann warte ich einfach ab, bis er mich anspricht. Und er vergisst das dann auch nicht. Das finde ich sehr faszinierend. Also ich lasse mich eher schnell ablenken.
Das ist auch ein Grund, warum man so Computerentwickler vielleicht auch nicht in so Großraumbüros unterbringen sollte.
Und das sind wir nämlich mit 8 Leuten und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem.
Ja, mit 8 Leuten ist das ja noch nicht mal ein richtiges Großraumbüro. Na, ich erinnere mich an Büros, na, wo irgendwie ein paar 100 Leute sitzen und man nur mit diesen Kabinenwänden abgetrennt ist von den anderen, mit einem sehr lauten Hintergrund, und das ist dann schon schwierig. Weil Asperger haben nämlich zum Beispiel, leiden auch unter diesem Cocktail-Party-Syndrom. Das heißt, na, das bedeutet so viel, wie dass man auf einer Party steht, ganz viele Leute reden, das heißt, der Geräuschpegel ist relativ laut und man kann aber nicht mehr den verstehen, der direkt neben einem steht. Na, nicht, weil man irgendwie schlecht hören kann, sondern man schafft es nicht mehr, die Gespräche auseinander zu dividieren in seinem Kopf. Und ja, das gehört auch miteinander zusammen.
Hochgradig interessant. Interessant ist auch, wenn man das dann sich so anguckt, auch jetzt mit dieser Dokumentation, die ich ja nur zum Teil gesehen habe, dass gerade diese Inselbegabung, also eine Sache, was diese Inselbegabung oder dieser Form von Autismus eben gemeinsam ist, dass das Soziale nicht mehr funktioniert. Und wenn man das jetzt versucht, irgendwie, also zumindest die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde, ist, dass wahrscheinlich dieses Soziale so unglaublich viel Gehirnkapazität verbraucht, weil es einfach so fürchterlich anstrengend, so fürchterlich schwierig ist, dass wenn man das nicht macht, dass man dann komplett so viele Ressourcen frei hat, dass man dann irgendwie sich roben merken kann, indem man 45 Minuten drüber fliegt. Aber das zeigt auch mal, wie schwer das eigentlich ist, mit anderen Menschen umzugehen.
Also was man Aspergern auch noch nachsagt, dass sie zumindest mindestens normal intelligent sind, also mindestens, na, meistens drüber hinweg. Und dass mit fortschreitendem Alter diese sozialen Defizite ja, durch halt Intelligenz wieder ausgeglichen werden können. Das heißt, man kann das kompensieren, dadurch, dass man sich anstrengt und dazulernt, aber das ist dann halt eher ein Wissen lernen und nicht ein gefühltes Lernen, weil die Asperger halt auf der sozialen Seite bzw. auf der Empathie-Seite Defizite haben. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen.
Gibt es prominente Beispiele?
Ja. Also man sagt das vielen Leuten nach. Bill Gates soll zum Beispiel dazugehören, Einstein, Vincent van Gogh, Isaac Newton, ja, tja. Das. Und dieser John Nash, na, der ja schon mittlerweile 2 Kinofilme versichert, oder?
Kenne ich auch gar nicht.
Gab es vor 2 Jahren oder 3 Jahren einen Film, über den der auch immer so am Rande des Genies war, aber auch gleichzeitig immer kurz vorm Wahnsinn.
Also ich kenne, glaube ich, auch 1 oder 2 Asperger-Kandidaten. Ja, interessant. Werde ich mal im Hinterkopf behalten. Gerade weil das verunsichert ja auch, wenn man mit Leuten, die so, also das man nimmt das ja sehr schnell als Ablehnung der anderen Person gegen. Also halt irgendwie, dass man abgelehnt wird von diesem eventuell Asperger-Verdächtigen. Und vielleicht dann kann man das, wenn man es im Hinterkopf behält, sollte das uns, die wir ja nicht Asperger sind, leichter fallen.
Das ich finde ja auch komisch, wie Asperger angenommen werden. Im Grunde haben die dadurch, dass sie sich so in Spezialthemen vertiefen können, sehr großes Wissen, was denen im Grunde in der Arbeitswelt auch Vorteil bringen kann. Das heißt, man sagt zum Beispiel, dass in Silicon Valley ein Großteil oder ein relativ signifikanter Teil von Aspergern lebt. Und das wird wohl auch eventuell genetisch vererbt. Ne? Und Silicon Valley ist natürlich ideal für die Leute, ne? Weil da können sie sich mit Technik beschäftigen, können viel Geld verdienen und da macht das Sinn. Aber wenn zum Beispiel ein Asperger Probleme hat, irgendwie Augenkontakt zu halten und in einem Bewerbungsgespräch ist, dann kann unter anderem ja die Personal-Tussi sagen, der hat wohl soziale Defizite, mit dem können wir nichts anfangen.
Ja, oder der Personaltrottel, der männliche, um das hier.
Genau, der Trottel auch.
Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr interessantes Thema. Sollte man sich mehr mit beschäftigen. Und ja, wir sind hier sozusagen die Asperger FM.
Die Asperger nennen übrigens die Menschen, die nicht Asperger haben, die neurologisch typischen, auch kurz NT. Und da gibt es auch noch einen kleinen Witz zu. Und zwar sagte ein Asperger: Viele Leute halten Windows 2000 für Dreck und ich habe herausgefunden, warum. Es steht schwarz auf weiß da, Build on NT Technology. NT, neurologisch, typisch.
Oh, hier quietscht es und deswegen schnell in die Musik. In dieser Sendung zum Schluss schnell über die Musik geredet, damit wir noch ein paar Sachen unterbringen.
Und zwar hat, damit wir unseren Running Gag Google nicht verlieren, wir noch ein kleines akustisches Bonbon hinterher. Es gab letztes Jahr Google Epic 2014, was so sozusagen Geschichtsforschung für die Zukunft ist. Da wird beschrieben, wie sich eventuell Google in der Zukunft entwickeln könnte. Und das gibt es als Flashfilm im Netz und wurde kürzlich von der Agentur Aperto verdeutscht. Und da spielen wir jetzt nur mal das Soundfile ab, weil den Rest machen wir demnächst im Fernsehen. Ja.
Es war die beste Zeit und zugleich die schlimmste. Im Jahre 2015 haben die Menschen Zugang zu einem früher nie für möglich gehaltenen Umfang an Informationen. Jeder trägt irgendwie dazu bei, eine lebendige Medienlandschaft zu kreieren. Die herkömmliche Presse jedoch existiert nicht mehr. Das Glück des vierten Standes ist verblasst. Nachrichtenorganisationen sind nur noch ein Nachgedanke, einsames Überbleibsel einer nicht allzu fernen Vergangenheit. Der Weg ins Jahr 2015 begann im späten 20. Jahrhundert. 1989 erfindet Tim Berners-Lee, ein Computerwissenschaftler am CERN-Labor für Teilchenphysik in der Schweiz, das World Wide Web. 1994 wird Amazon.com gegründet. Der junge Schöpfer träumt von einem Geschäft, das alles verkauft. Das Modell Amazon, das bald Standard für Internetverkäufe wird, gründet auf automatisierte, personalisierte Empfehlungen. Ein Laden, der Vorschläge machen kann. 1998 starten zwei Programmierer aus Stanford Google. Ihr Algorithmus ist ein Widerhall der Amazon-Logik. Links werden als Empfehlungen behandelt und speisen auf dieser Grundlage die schnellste und effektivste Suchmaschine der Welt. 1999 enthüllt ein Dotcom-Unternehmen namens Pyralabs Blogger, ein persönliches Publishing-Tool. Friendster taucht im Jahr 2002 auf. Hunderttausende von jungen Leuten stürmen los und bevölkern es mit einem unglaublich detaillierten Verzeichnis ihres Lebens, ihrer Interessen und ihrer sozialen Bindungen. Ebenfalls 2002 startet Google Google News, ein Portal mit Schlagzeilen und Links zu den aktuellsten Stories. Die journalistische Welt schreit auf. Google News wird einzig von Computern aufbereitet. 2003 kauft Google Blogger. 2004 wird als das Jahr eingehen, in dem alles begann. Die Zeitschrift Reason schickt ihren Abonnenten eine Ausgabe, auf deren Titelseite sich ein Satellitenbild ihrer Häuser und in deren Inhalt sich maßgeschneiderte Informationen befinden. Google enthüllt Gmail samt einem Gigabyte freiem Speicher für jeden Nutzer. Microsoft startet Newsbot, einen kollaborativen Nachrichtenfilter. Google kauft Picasa, ein Tool zum Verwalten von Bildern. Amazon startet A9, eine Suchmaschine auf der Grundlage der Google-Technologie, die ebenfalls das Amazon-Markenzeichen, die Empfehlungen, umfasst. Dann, im August, geht Google an die Börse. Im neuen Kapital schwimmend erwirbt Google Keyhole, eine Firma, die die Erde kartografiert und ins Netz stellt. Google beginnt zudem, die Bibliotheken dieser Welt zu erschließen und zu digitalisieren. Der iPod von Apple regt das Podcasting an. Das Zeitalter des persönlichen Radios beginnt. Wir alle können unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Musik gegenseitig direkt an die Abspielgeräte senden. 2005 kauft Microsoft Friendster als Antwort auf die jüngsten Schritte von Google. Apple bringt den Wi-Fi-Port heraus, ein tragbarer Media-Player mit integrierter Kamera, der Podcasts und Bilder unterwegs senden und empfangen kann. 2006 kombiniert Google all seine Dienste zum Google Grid, einer universellen Plattform, die eine unbegrenzte Menge an Speicherplatz und Bandbreite zur gemeinsamen Nutzung von Medien aller Art bereitstellt. Jeder Anwender kann seinen Content sicher auf dem Google Grid speichern oder ihn veröffentlichen. Er wählt seinen eigenen Grad an Privatsphäre. Nie war es einfacher, sein Leben zu einem Teil der Medienlandschaft zu machen. 2007 antwortet Microsoft auf die wachsende Herausforderung von Google mit Newsbotster, einem sozialen Netzwerk für News und einer Plattform für gemeinschaftlichen Journalismus. Newsbotster klassifiziert und sortiert Nachrichten auf der Grundlage dessen, was Freunde und Kollegen lesen und anschauen. Es erlaubt jedem, das Gesehene zu kommentieren. 2008 kommt es zum Bündnis, das Microsoft herausfordert. Google und Amazon schließen sich zusammen und bilden Google Zon. Google stellt das Google Grid und die beispiellose Suchtechnologie zur Verfügung. Amazon liefert die Empfehlungsmaschine und seine enorme kommerzielle Infrastruktur. Zusammen nutzen sie ihr detailliertes Wissen über das jeweilige soziale Geflecht, die Demografie und die Kauf- und Lesegewohnheiten zur totalen Anpassung des Contents und der Werbung an die Kundenwünsche. In diesem Jahr wird die New York Times online nur noch kostenpflichtig zu abonnieren sein. Jedoch bleibt der Content-Stream offen für die stets registrierenden Rechner von Google Zone. Die Nachrichtenkriege des Jahres 2010 fallen durch die Tatsache auf, dass keine echten Nachrichtenorganisationen teilnehmen. Googleson und Microsoft bekämpfen sich durch das wöchentliche Ausbauen ihrer Dienste. Googleson stellt Microsoft schließlich mit einem Feature, dem der Software-Riese nichts entgegensetzen kann. Mit neuen Algorithmen durchsuchen Googlesons Rechner Geschichten nach Namen, Orten, Bildern und anderem. Sie isolieren Fakten aus Zitaten und verwandeln Statistiken in flexible Gleichungen. Googleson sortiert, berechnet und kombiniert diese Bruchstücke dann neu mit unseren Informationen, Blog-Einträgen, Fotos, unseren Einkäufen und unserem Leben. Nachrichteninhalte sind umfassender als jemals zuvor. 2011 erwacht der schlafende vierte Stand, um ein erstes und letztes Mal aufzubegehren. Die New York Times Company verklagt Googleson mit der Begründung, Googlesons tatsachenisolierende Robots seien eine Verletzung des Urheberrechts. Der Fall kommt bis vor das oberste Gericht, das am 4. August 2011 zugunsten von Googleson entscheidet. Am Sonntag, dem 9. März 2014, bringt Google Epic heraus. Das Evolving Personalized Information Construct ist ein System, durch das unsere ausufernde, chaotische Medienlandschaft gefiltert, geordnet und dem Nutzer geliefert wird. Jeder trägt bei und viele werden jetzt auch bezahlt, proportional zur Popularität ihrer Beiträge. Ein kleiner Teil nur der immensen Werbeeinnahmen von Googleson. Epic stellt für jeden ein Content-Paket zusammen, das seine Vorlieben, seine Konsumgewohnheiten, seine Interessen, seine demografischen Faktoren, seine sozialen Bindungen nutzt. Bestenfalls ist Epic für seine klügsten Nutzer eine Zusammenfassung der Welt, tiefer, umfassender und nuancierter als alles vorher erhältliche. Aber schlimmstenfalls ist Epic für allzu viele Menschen lediglich eine Ansammlung von Belanglosigkeiten, viele davon unwahr, alle begrenzt, flach und sensationslüstern. 2014